Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wie ihr jetzt unweigerlich erkannt haben werdet, heißen wir mittlerweile Geschichten aus der Geschichte. Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß auch warum. Und zwar, weil wir den vorherigen Namen nicht mehr weiterverwenden können. Und wir haben ja in der letzten Folge dann auch aufgerufen dazu, dass ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, uns Hinweise bzw. Ideen schicken könnt, wie wir in Zukunft heißen sollen. Und wir haben sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen dazu. Viele Mails, viel auf Twitter, viel auf Facebook mit großartigen Ideen dabei. Und haben uns dann trotzdem dazu entschieden, einfach nur den einen Teil unseres Titels wegzulassen und in Zukunft Geschichten aus der Geschichte zu heißen.
Das war übrigens auch ein Vorschlag, der von euch auch öfter gemacht wurde, zu sagen, einfach lasst doch den Titel weg und nehmt einen Untertitel als Titel. Und das ergibt einfach Sinn, weil der Name ist etabliert, den kennen schon alle, da muss man sich nicht umgewöhnen. Und er beschreibt auch einfach am besten, was wir tun, wir jede Woche eine Geschichte erzählen.
Richtig. Und auf unserer Website, die jetzt geschichte.fm heißt, beziehungsweise unter geschichte.fm zu erreichen ist, da gibt es auch in der Beschreibung jetzt den großartigen Satz: Geschichten aus der Geschichte ist ein Podcast über Geschichten aus der Geschichte.
Das sollte man aber doch ändern, oder?
Wir könnten es ändern, wir könnten es aber als Mahnmal behalten. Mm. Für alle Eingeweihten, die das lesen, die erinnern sich an das Ende des Jahres 2020, als eine Umbenennung anstand.
Du hast es eh schon gesagt, Richard, wir haben sehr viel Feedback von euch bekommen und das war wirklich überwältigend, weil es waren nicht nur Vorschläge dabei, es waren auch ganz viele so Aufmunterungen dabei, weil wie ihr euch vorstellen könnt, ist uns das auch nicht ganz leicht gefallen, weil das ist ja auch so unser Herzensprojekt, das wir hier machen und da den Namen zu verlieren, das war schon einigermaßen hart und das hat sehr gut getan, also vielen, vielen Dank dafür.
Absolut. Und auch Mails mit Unterstützung, die angeboten worden ist, ja, in diesen ganzen Belangen, ist ja auch nicht selbstverständlich sowas. Und das hat uns schon gezeigt, dass auch euch unser Name am Herzen liegt und nicht nur uns. Aber ja, jetzt heißen wir anders, wir machen aber noch immer genau dieselben Dinge. Und wenn das auch alles geklappt hat, rein technisch, dann soll es auch keine Unterbrechung geben. Dann muss auch niemand einen neuen Feed abonnieren oder sowas in die Richtung und bekommt einfach in Zukunft Folgen unter dem Namen Geschichten aus der Geschichte mit auch einem neuen Kürzel. Weil bisher haben wir das Kürzel ZS für Folgen unseres Podcasts verwendet. Das ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Deswegen ist unser neues Kürzel für Folgen GAG, für Geschichten aus der Geschichte. Und wer will, kann es GAG aussprechen, wer will, kann es aber auch als Gag aussprechen. Ich werde es höchstwahrscheinlich in Zukunft immer als Gag aussprechen.
Dann werden wir schauen, wer sich durchsetzt, weil ich bin für GAG.
Also ist übrigens auch eine der Ideen gewesen, die uns jemand geschrieben hat. Das lustig wäre, wenn wir uns einfach grundsätzlich als Gag bezeichnen würden.
Ja.
Aber ich denke, hier besteht jetzt natürlich die Freiheit, dass jeder oder jede uns so nennen kann oder unser Kürzel so aussprechen kann, wie sie wollen. Viel Neues und viele neue Möglichkeiten hier mit dieser Umbenennung, würde ich sagen.
Genau. Aber was wir einfach auch gemerkt haben in diesem Prozess jetzt, der auch nicht so ganz einfach war, weil einige Veränderungen jetzt auch da auf uns zugekommen sind. Was wir da einfach gemerkt haben, ist, dass wir wahnsinnig viel Lust haben, Geschichten zu erzählen und auch in diesen 5 Jahren, seit wir das jetzt machen, uns nichts von dieser Lust verloren gegangen ist und wir auch in Zukunft noch sehr, sehr viele Geschichten erzählen wollen.
Genau. Und natürlich auch der Zeitaufwand ist natürlich größer geworden. Also als wir angefangen haben, da waren wir dieser kleine Podcast, wo wir hin und wieder Feedback gekriegt haben. Es war alles recht einfach zu managen. Wir haben uns wie auch heute noch immer sehr gefreut über Hinweise, die wir kriegen und haben sie akribisch aufschreiben können und nachverfolgen und all solche Dinge. Ist jetzt natürlich um einiges mehr geworden. Wir kriegen viele Anfragen, wir kriegen viel Feedback und wir haben das ja auch öfter schon erwähnt in Folgen. Es fällt uns mittlerweile schwer, auf jedes einzelne Mail und auf jede Anfrage und sonst wie zu antworten, weil einfach die Zeit nicht da ist, weil wir natürlich auch neben diesem Podcast noch unser täglich Brot verdienen müssen. Und wir haben vor allem dieses letzte Jahr viel drüber nachgedacht, wie wir dafür sorgen können, dass wir auch in Zukunft diesen Podcast so machen können, wie wir ihn jetzt machen und auch mit dem gleichen Elan und mit der gleichen Freude und eventuell vielleicht auch in der Lage sein werden, dann auch wieder alle Mails und so weiter zu beantworten. Und wir sind im Zuge dessen zu einem ganz bestimmten Schluss gekommen, Daniel, oder?
Ja, wir haben uns entschieden, eine weitere Finanzierungsart dazuzunehmen.
Ja, um es trocken auszudrücken. Eine weitere Finanzierungsart.
Ja, ihr werdet ab nächster Woche an dieser Stelle hier und da auch eine kleine Werbeeinschaltung hören.
So ist es. Also vielleicht, um noch ein bisschen auszuholen. Ja, dieser Blog ist jetzt eh schon so lang. Können wir gerade noch ein bisschen mehr drüber reden. Grundsätzlich ist so, die Finanzierung dieses Podcasts anfangs war durch uns, je aufwendiger das Ganze geworden ist, desto wichtiger war es, dass wir andere Wege auch noch finden, dass wir das Ganze finanzieren können. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir auch angefangen, gegen Ende dieses Podcasts aufzurufen für alle, die uns unterstützen wollen, dass sie uns unterstützen können und die Möglichkeit gegeben. Das heißt, die letzten paar Jahre hat unser Podcast so ausfinanziert worden, dass wir von euch unterstützt worden sind, was großartig war und was tatsächlich eben dafür gesorgt hat, dass wir es bis jetzt auch in all dieser Regelmäßigkeit das machen können, was wir machen. Und das wird aber in der Zukunft so nicht mehr ausreichen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auch Werbung zu schalten beziehungsweise Werbungen einzusprechen in den Folgen, die ab jetzt kommen werden.
Aber keine Sorge, also wir machen nicht für jeden Quatsch Werbung hier auf diesem Kanal. Und es wird auch die Möglichkeit geben, den Podcasts auch weiterhin werbefrei zu hören. Wir werden einen Account bei Steady machen und da bekommt man dann die Möglichkeit, für einen kleinen Betrag Zugang zu einem Feed zu bekommen für Folgen, für die Folgen ohne Werbung.
Genau.
Ja, Richard.
Ja, gut, das war jetzt unser...
Das war der längste Hausmeister-Blog ever.
Richtig, aber wichtige Dinge auch.
Ja.
Grundlegende Dinge, die sich hier verändern und deswegen ist natürlich wichtig, dass wir auch entsprechend drüber sprechen. Aber ja, ich denke, eigentlich könnten wir jetzt auch wieder zu unserem üblichen Programm zurückkehren. Endlich wieder. Ja? Und über das sprechen, über das wir eigentlich sprechen wollen. Hier nämlich Geschichten aus der Geschichte. Und zu diesem Zweck, ja, frage ich dich jetzt, Daniel, erinnerst du dich, über was wir abseits dieser ganzen Namensänderungsgeschichte letzte Woche gesprochen haben?
Ja, wir haben letzte Woche über, wie du es genannt hast, eine thüringische Katastrophe gesprochen. Und ich wundere mich ein bisschen, warum hier nirgendwo auftaucht.
Ja, wieso wunderst du dich? Ich wollte natürlich die Spannung aufrechterhalten.
Ach so, okay, verstehe.
Deswegen, wenn du das jetzt hier im Recap sagst, dann ist es schon wieder ein großer Spoiler.
Dann schneide ich es raus oder ich mache einen Piep drüber.
Mach einen Piep drüber. Das sind wir jetzt gewöhnt. Ja? Ja. Pieps gehören jetzt zu unserem Standardrepertoire hier. Ja. Genau, wir haben über dieses Vorkommnis gesprochen in Thüringen im 12. Jahrhundert. Schönes Feedback dazu bekommen. Es war auch ganz lustig, an dem Abend, bevor die Folge veröffentlicht worden ist, was geschuldet unseres straffen Zeitrahmens, auch immer dieser Abend ist, wo die Folge fertig vorbereitet wird, habe ich per Direct Message auf Twitter einen Hinweis bekommen zu genau dieser Geschichte und habe diese Person dann nachdem ich ihr abgenommen habe, dass sie auch schweigen wird darüber bis zum nächsten Tag, erzählt, dass die Folge gerade fertig ist und hochgeladen wird.
Das ist interessant. Das
ist, glaube ich, die schnellste Hinweiserfüllung jemals gewesen.
Das ist echt interessant, weil bei mir war das übrigens auch so. Kann es sein, dass an dem Tag vielleicht irgendwas in den Medien war, dass dadurch die Leute nochmal getriggert wurden?
Ha, vielleicht, aber die Hinweisgeberin in meinem Fall war eine, die aus der Gegend kommt.
Ah, verstehe.
Und ihr ist es deswegen, glaube ich, eingefallen. Und es war einfach ein schöner Zufall.
Sehr schön. Ja, eine schöne Geschichte, Richard. Gibt es sonst noch Feedback zu dieser Geschichte?
Wir haben auf unserer Website geschichte.fm auch in den Kommentaren zu dieser Folge noch ein bisschen Weiterführendes bekommen zu den Quellen, weil wir ja darüber gesprochen haben, was ist eigentlich aus den zwei Streithähnen geworden? Mhm. Ist der Streit irgendwie abgeklungen? Und es gibt da noch ein bisschen Weiterführendes. Kann man sich beim Eintrag zu dieser Folge auf unserer Website anschauen. Ist auch noch ganz interessant. Aber ansonsten, ja, wäre es das, was Feedback angeht von meiner Seite. Daniel, du weißt, was es bedeutet, wenn ich in der vergangenen Woche eine Geschichte erzählt habe, oder?
Ja, das heißt, dass ich diese Woche dran bin.
Ganz genau. Hast du dich trotz all dieser Turbulenzen dazu durchringen können, eine Geschichte vorzuwirken für diese Woche?
Ja, ich habe mich durchgerungen und habe die Nacht durchgemacht, um hier eine Geschichte erzählen zu können.
Ja gut, Daniel, wenn du was vorbereitet hast, dann spann uns nicht weiter auf die Folter und erzähl einfach mal, über was du heute sprechen wirst.
Richard, wir sprechen heute mal über ein Thema, das wir interessanterweise noch gar nicht hatten, auch in diesen 270 Folgen nicht, nämlich Theatergeschichte.
Theatergeschichte?
Sagt dir der Hans Wurst was?
Hans Wurst?
Der Hans Wurst.
Ja, nur so, wie man das halt sagt, so ein Hans Wurst.
Aber du weißt nicht, wo der Hans Wurst herkommt.
Nein, ich weiß nicht, wo Hans Wurst herkommt.
Sehr gut. Wir sprechen nämlich heute über eine Frau, die nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit war, sondern die ihr Leben lang darum bemüht war, den Hans Wurst von der Bühne zu bekommen.
Aha, okay.
Und wie und warum, das schauen wir uns jetzt genauer an. Und dafür springen wir ins 18. Jahrhundert und beschäftigen uns mit dem Leben von Friederike Caroline Neuber, die auch bekannt ist als die Neuberin. Das war damals noch recht üblich, dass man an den Frauennamen noch ein In angehängt hat.
Okay.
Kennst du die Caroline Neuber, die Neuberin?
Nein.
Sehr gut. Beste Voraussetzungen für diese Geschichte. Die Neuberin war fast 30 Jahre lang Theaterprinzipalin. Das heißt, sie hatte eine Truppe, die es waren sogenannte Wanderkomödianten geleitet. Und an der Stelle mache ich gleich mal einen kleinen Exkurs zum Thema Wanderbühnen und Schauspielerei im 18. Jahrhundert. Weil es unterscheidet sich doch sehr von dem Theater, wie wir es heute kennen. Dieses Theater der Wanderkomödianten, das war eben das Gegenstück zu den Hoftheatern an den Fürstenhöfen. Die haben auch ganz andere Sachen gespielt. Beliebt werden diese wandernden Theatergruppen Ende des 16. Jahrhunderts. Und ich weiß nicht, hast du von denen schon mal gehört?
Ja, schon. Also die Tatsache, dass Theater früher so gespielt worden ist, dass sie von Dorf zu Dorf gegangen sind und dort ihre Stücke aufgeführt haben. Ich meine, ich kenne so Theatergeschichte ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob das im deutschsprachigen selber ist, mit diesen Mystery Plays, die aufgeführt worden sind, die sich dann zu richtigen Theaterstücken entwickelt haben. Ist das sowas gewesen?
Ja, sehr guter Punkt. Es gibt nämlich unterschiedliche Theatertraditionen, auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Eine davon ist eben die englische Theatertradition, die für die Hans-Wurst-Geschichte jetzt nicht so wichtig war. Ja, schon auch, weil es auch um das Stegreif-Theater geht, aber dazu gleich mehr. Also was man vielleicht vorher noch vorausschicken muss, diese Schauspieltruppen, die von Stadt zu Stadt gezogen sind, die hatten einen wahnsinnig schlechten Ruf. Und es gibt unterschiedliche Traditionen, die da prägend werden. Die englische hast du schon genannt. Es gibt aber noch zwei weitere, die für unsere Geschichte wichtiger sind. Zum einen die aus Italien stammende Tradition, das war die Commedia dell'arte. Das war ein recht volkstümliches Theater mit viel Satire und Tanz, aber auch mit Masken und aufwendigen Kostümen. Und auf der anderen Seite aus Frankreich kommend die anspruchsvollen Komödien und Tragödien, wie man sie von Molière kennt oder dann eben später von Voltaire, über den du in Folge 139 erzählt hast, wie er die Lotterie geknackt hat und dann reich geworden ist.
Ja.
Und diese herumziehenden deutschen Wandertheater, die haben vor allen Dingen Stegreifstücke gespielt. Und die haben sich aus diesen ganzen Ideen bedient. Also gerade eben auch die Commedia dell'arte ist da ein wichtiger Punkt. Und die haben an so einem Theaterabend ganz viele unterschiedliche Stücke gespielt. Also die haben Komödien gespielt und es war vor allen Dingen mit viel Spektakel. Die haben da zum Beispiel mit Rinderblut gearbeitet. Die haben da so derbe Komödien aufgeführt, so Possen, Travestien. Da ist getanzt und gesungen worden. Da beliebt war aber auch sowas wie Fratzenschneiden oder artistische Elemente. Also das hatte auch sowas Gaukler, da hatte auch so Gaukler-Elemente dabei. Und das waren ja auch teilweise so Jahrmarktsbühnen, wo die aufgetreten sind. Und eine Tradition, die du jetzt auch schon genannt hast aus England, das war unter anderem das Stegreiftheater. Das war dort nämlich sehr üblich, an diesen barocken Volkstheatern in England. Und in der Commedia dell'arte entwickelt sich dann diese Improvisation, die Schauspielerinnen und Schauspieler machen, zu einer festen Kunstform. Und diese Kunstform wiederum aus der Commedia dell'arte beeinflusst das Altwiener Volkstheater und die deutschen Wanderbühnen. Und die haben dann zum Beispiel auch Shakespeare gespielt, aber die haben nicht Shakespeare gespielt, so wie wir heute auf der Bühne das kennen, wie die Shakespeare gespielt haben, sondern die haben einfach das mit Stegreiftexten nachgespielt. Also die hatten quasi den Kern der Geschichte und haben den einfach diese Geschichte nacherzählt. Ja. Eben mit Stegreiftexten. Und auf den Wanderbühnen in Europa gibt es eine sehr zentrale Figur. Und diese zentrale Figur, die wird in England auch mal Clown oder Punch genannt. In anderen Ländern Leporello oder Pierrot in Frankreich. Oder auch Harlekin ist auch ein sehr beliebter Name dafür. Und auf deutschen Wanderbühnen geht es ein bisschen derber zu. Da ist es nicht der Harlekin oder der Clown, sondern auf deutschen Wanderbühnen ist es der Hans Wurst.
Ha, lustig. Weil du vorhin Punch gesagt hast. Punch ist ja aber auch eher so ein bisschen derbe, oder? Also der ist ja mit seinem Slapstick, den er verwendet hat. Ja.
Also diese Figuren, die sind alle so ein bisschen ähnlich und die beeinflussen sich auch ein Stück weit gegenseitig. Aber so wie ich das verstanden habe, ist so die derbste Variante davon ist der Hans Wurst auf den deutschen Bühnen. Für den gab es kein Tabu auf der Bühne. Der war mega dreist, der hat gefurzt, der hat sich ausgezogen, der hat geprügelt, der hat beleidigt und der war eben so richtig derbe. Und der war aber der absolute Publikumsliebling. Also das war die zentrale Figur dieser Wanderbühnen. Und der berühmteste Hans Wurst und auch Erfinder der Hans-Wurst-Komödie, der sogenannten Hans-Wurst-Tiade, gilt der Josef Anton Stranitzky. Und der kommt aus der Tradition des Altwiener Volkstheaters. Und der hat 1711 mit seiner Theatertruppe, dem Deutschen Komödianten, hat der am Wiener Kärntner-Tor-Theater gespielt. Und hat da eben die Hans-Wurst-Komödie erfunden. Und es ist jetzt genau diese Figur, dieser Hans-Wurst, der so quasi Star der Truppe, dieser Schauspieltruppen ist, den will die Neuberin loswerden. Die will keine Hans-Wurst-Jaden mehr spielen, sondern die will klassische französische Dramen spielen auf diesen Bühnen. Und sie will eben das, was in Frankreich schon üblich ist. Also ein festes Theater, in dem aufgeführt wird, das, was wir heute so eben so als klassisches Theater bezeichnen. Was sie da eben machen in Frankreich ist, das sind Stücke, die werden dann so in festen Versmaßen in so einem Alexandriner-Rhythmus vorgetragen. Und man muss sagen, so das Publikum, auf das die Neuwerden da trifft, das Publikum ist einfach nicht wirklich vorbereitet auf das, was da kommt. Also die finden es häufig sehr langweilig, was sie da geboten bekommen und die wollen eigentlich mehr Spektakel und die wollen den Hans Wurst sehen. Und dieser Konflikt steht jetzt eben im Zentrum meiner Geschichte heute. Bevor wir uns den aber genauer anschauen, sprechen wir noch ein bisschen über Caroline Neuber. Sie ist 1697 in Sachsen geboren, im Vogtland, und sie hatte wahrscheinlich keine besonders glückliche Kindheit, also was in ihrem Vater liegt. Der war recht jähzornig und aggressiv. Sie stammt zwar aus einem bürgerlichen Haushalt, das heißt, sie hat lesen, schreiben gelernt, hat auch ein bisschen Französisch gelernt, aber eben mit diesem aggressiven, jähzornigen Vater, der sie auch geschlagen hat, ist für sie klar, dass sie so schnell wie möglich weg will von zu Hause und sie unternimmt einige Fluchtversuche, so mit 14, 15 und einmal dann im Jahr 1712 ist es so, da flieht sie und der Vater lässt sie mit einem Steckbrief suchen. Da ist sie mit einem Gehilfen ihres Vaters abgehauen und den beiden geht aber recht schnell das Geld aus und die werden dann verhaftet und nach einigen Monaten Haft will sie dann der Vater aus der Haft rausholen. Und sie sagt dann zu den Richtern, also so überliefertes Zitat von ihr, wofern mein Herr Vater nun mich wieder in seine Tyrannei zu zwingen suche, dieses seine Bitten nicht stattfinden lassen. Also sie will lieber im Gefängnis bleiben als zurück zum Vater. Yeah. Es bleibt ihr erstmal nichts anderes übrig, sie muss wieder zurück zu ihrem Vater. Aber schon wenige Jahre später, 1717, ist es jetzt endgültig soweit, sie klettert aus dem Fenster und wird erst nach dem Tod ihres Vaters wieder zurückkehren nach Zwickau, wo sie in der Zwischenzeit gelebt hat. Und auf sie wartet vor dem Haus, als er aus dem Fenster klettert, der Johann Neuber. Der Johann Neuber, den sie dann später heiraten wird und deshalb eben wird sie dann Caroline Neuber heißen. Und mit ihm zieht sie jetzt los, um sich einer Wanderbühne anzuschließen. Und sie schließen sich erstmal einer sehr renommierten Theatergesellschaft an, nämlich der Truppe von Christian Spiegelberg. Das heißt, deshalb haben die geheißen Spiegelbergsche Komödiantengesellschaft. Und nach einer Zeit wechseln sie dann zur Hackschen Truppe. Aber man muss sich das Leben als Wandertheater-Schauspielerin oder Schauspieler sehr mühsam vorstellen. Also die ziehen von Stadt zu Stadt, sind die ganze Zeit unterwegs und spielen dann eben auch in diesen Städten relativ viele Termine. Und für die Neuberin ist es aber so, dass sie sehr schnell zu einer sehr bekannten Schauspielerin wird. Also sie hat ein sehr großes Schauspieltalent und tut sich da eben hervor. Und sie überzeugt dann den Prinzipal auch schon, ein paar französische Stücke aufzunehmen. Und das ist dann der Moment, wo eine andere Person auf sie aufmerksam wird, die prägend werden wird in diesen, ich sag's jetzt mal gleich, wie es heißt, das ist dann nämlich der sogenannte Hans-Wurst-Streit.
Okay.
Nämlich eine Person wird auf sie aufmerksam, die da sehr prägend werden wird, nämlich der Johann Christoph Gottsched. Der Gottsched, der kann mit den Wanderbühnen so gar nichts anfangen. Der will Literatur auf der Bühne sehen. Der will die Comédie Française in Deutschland haben. Weil in Frankreich ist das Theater eben schon eine bürgerliche Kunst und das will er auch haben. Und man muss ja sagen, wir sind jetzt im Zeitalter der Aufklärung. Also da geht's, das heißt, dem Gottsched, dem geht's wirklich auch um Vernunft und Moral. Für ihn ist das Theater sozusagen ein Mittel, die Leute zu erziehen. Und deshalb sollen die Stücke vor allen Dingen lehrreich sein. Ja, also mit dem Hans Wurst kann der nichts anfangen. Der will, dass die, dass man vor allen Dingen Tragödien aufführt, wo die Zuschauer klüger werden. Wie es heißt, die Tragödie schickt ihre Zuschauer allezeit klüger, vorsichtig und standhafter nach Hause. Das ist dem, was dem vorschwebt. So 1726 ist es dann soweit. Diese Theatertruppe, wo sie momentan dabei sind, die löst sich mehr oder weniger auf. Und das ist dann der Moment, wo sie mit ihrem Mann eine eigene Theatergesellschaft gründet, nämlich die Neubersche Komödiantengesellschaft. Und sie wird Prinzipal in dieser Schauspieltruppe. Eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte dann übrigens August der Starke, Kurfürst und Herzog von Sachsen und König Polens zu der Zeit. Und du kennst den.
Den kennen wir ja auch, oder?
Genau, den kennen wir schon, den haben wir schon mehrfach.
Von der, ich glaube, der ist der ja nicht auch der mit dem Böttger.
Richtig, das ist der, der den Böttger Gold herstellen lässt und am Ende kommt das meiste an Porzellan dabei raus.
Ja, genau. Eine schöne Geschichte.
Folge Nummer 22.
Aus dem Frühwerk der Geschichten aus der Geschichte.
Genau. Die Folge hieß Vom Goldjungen zum Staatsgefangenen. Und von dem bekommt sie dann das Theaterprivileg für Sachsen. Und es war wichtig, weil sie damit überall in Sachsen innerhalb der Stadtmauern spielen durften. Also sie waren vor allen Dingen in Leipzig unterwegs, weil Leipzig für Wandertruppen ein sehr wichtiges Pflaster war, weil es dort die Messe gab. Und Messezeiten hieß eben immer viel Leute und viel Trubel und da konnte man sehr gut Theater spielen und mit dem Theater gut Geld verdienen. Mhm. Und man muss sich so einen Theaterabend damals auch anders vorstellen, als wir ihn heute kennen. Das Publikum ist zwischendurch auch mal auf die Bühne gegangen, das hat sich währenddessen unterhalten, die haben gegessen, getrunken. Also das war nicht so clean und diszipliniert, wie das heute so ist. Zumindest in den meisten Theatern. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche und ganz viele Theater. Also ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber so insgesamt ist das eben eine andere Theatertradition gewesen. Und der Gottsched, der ist begeistert von den Stücken, die es bei der Neuberin zu sehen gibt und bietet ihr eine Zusammenarbeit an und sagt, ich bringe dir in Zukunft die Stücke, die du brauchst, also diese französischen Dramen, diese französischen Stücke, die er nämlich dann übersetzt. Also er will zum einen dafür sorgen, dass eigene Stücke geschrieben werden und er will aber auch die französischen übersetzen. Und beide träumen jetzt von der großen Theaterreform. Aber was ihnen eben noch fehlt für die große Theaterreform, sind die deutschen Poeten, die es so noch nicht gibt. Also es gibt eben keinen deutschen Shakespeare oder keinen Voltaire, keinen deutschen Voltaire, das gibt es eben noch nicht. Mhm. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Gottsched, das klappt auch nicht so richtig, weil der liefert halt einfach viel zu wenig Stücke. Und auch für die Schauspieler war das ungewöhnlich, bei der Neuberin, unter der Neuberin zu arbeiten, weil die mussten jetzt plötzlich anfangen, Texte auswendig zu lernen, weil die haben ja sonst Stegreiftheater gemacht.
Ja.
Das heißt, an den spielfreien Tagen wie Sonn- und Feiertagen musste halt jetzt in Zukunft mussten Texte auswendig gelernt werden. Und es läuft halt eigentlich ganz gut mit ihrer Truppe, bis 1733 August der Starke stirbt. Und das Theaterprivileg wird neu vergeben und es bekommt ausgerechnet der schärfste Konkurrent der Neuberin, nämlich der Josef Ferdinand Müller. Und das ist deshalb so bitter, weil der Müller ist einer der bekanntesten Hans Wurste. Und der war auch mal in ihrer Truppe und der wurde dann gefeuert. Und er bekommt jetzt das Theaterprivileg. Und es ist besonders schmerzhaft, weil der Müller nimmt sich auch die Bühne, wo sie die letzten Jahre immer gespielt haben. Also die haben sich da schon so einen festen Ort auch gesucht, wo sie immer waren. Und das trifft sie jetzt sehr hart und sie muss eben erstmal Leipzig verlassen und sie ziehen weiter nach Braunschweig und ziehen dann weiter nach Hamburg, Köln und dann nach Frankfurt. Frankfurt eben auch wichtige Messestadt, deshalb war das auch ein gutes Pflaster für die Wandertheater. Und dann waren sie länger in Hamburg oder auch mehrfach dann später auch in Hamburg, weil Hamburg war damals eine wichtige Musik- und Theaterstadt. Zum einen war zum Beispiel der Georg Philipp Telemann gerade einer der bekanntesten Komponisten der Zeit in Hamburg und die Hamburger Oper am Gänsemarkt, die wurde 1678 unter dem Namen Operntheatrum gegründet und zwar als erstes öffentliches Opernhaus in Deutschland. Und deshalb bleibt die Neubische Komödiantengesellschaft da auch fast ein Jahr erstmal. Und sie hat den Hans Wurst, muss man sagen, zu der Zeit nicht gänzlich verbannt, weil den hat es halt gebraucht, um das Publikum zu ziehen. Aber sie hat versucht, ihn so ein bisschen abzumildern und hat aus ihm so einen listigen Harlekin gemacht und eben nicht so als diesen nur sehr derben, der nur irgendwie Quatsch macht. Also diesen Kompromiss geht es sozusagen ein. Aber den Hamburgern scheint es trotzdem noch zu langweilig zu sein. Also die wollen mehr Spektakel und deshalb besuchen auch immer weniger das Theater. Und an ihrem letzten Abend, es gibt immer so Theaterzettel, die ausgeteilt werden als Werbung für die Vorstellungen. Und auf dem Theaterzettel für die letzte Vorstellung, für die letzte geplante Aufführung in Hamburg, schreibt sie dann so einen ironischen Theaterzettel, wo sie sich über das Hamburger Publikum beschwert. Und die Ratsleute finden das nicht so lustig und verbieten dann gleich mal die Vorstellung.
Ist auch nicht gerade sehr, wie soll ich sagen, gescheit.
Nee, ist nicht. Aber sie kommt später nochmal zurück nach Hamburg und dann wird es aber zum Richtigen klarkommen. Bis dahin ist es aber so, sie ziehen dann weiter nach Frankfurt, nach Straßburg, wo sie auch Erfolge feiern. Also es läuft eigentlich ganz gut. Und sie macht dann auch ein Stück, das sehr legendär ist, weil es ist nämlich ein Stück, wo sie den Hans Wursten von der Bühne jagt. Sie selbst spielt da den Hans Wurst, der vor Gericht gestellt wird und dann mit Gelächter und Prügel von der Bühne vertrieben wird. Letztlich heißt es, wie man das auch in Hamburg ganz gut sieht, dass sie ein Theater machen will für ein Publikum, das es eben noch nicht gibt. Und wenige Jahre später wird es das aber genau geben. Also das ist dann das Theater der deutschen Klassik, das dann kommt mit Sturm und Drang, diese ganzen Namen, die man kennt, Goethe, Schiller, Lessing, die kommen, das ist sozusagen die Generation nach der Neuberin. Und die schreiben dann eben genau die Stücke, auf die sie eigentlich gewartet hat. Und da passiert genau das, was sie sich gewünscht hat, nämlich, dass das Theater zu einer bürgerlichen Institution wird. Und jetzt habe ich Lessing schon genannt und das ist nämlich auch einer, der sehr geprägt wurde durch das Neubische Theater. Lessing war nämlich regelmäßig im Publikum, der war so begeistert von den französischen Dichtern, dass er ihr angeboten hat, sie zu übersetzen. Und das hat er auch gemacht, ich glaube zumindest mit zwei Stücken und hat dafür dann freien Eintritt bekommen. Und das Hamburger Opernhaus muss dann 1738, also das muss dann schließen, weil zu wenig Zuschauer und die gehen pleite. Und deshalb vermieten die das an eben Wanderbühnen. Und so kommt die Neuberin auch wieder nach Hamburg und spielt jetzt im Opernhaus am Gänsemarkt ab 1740 wieder in Hamburg. Und das ist auch so, es läuft so mittelgut eigentlich. Also es kommen auch eigentlich wieder viel zu wenig Leute. Und jetzt ist es so, sie hat gerade das Angebot bekommen, dass sie nach St. Petersburg gehen kann. Nämlich die Zarin Anna ist eine große Freundin des Theaters und sie lädt sie ein, nach St. Petersburg mit ihrer Wandertruppe zu kommen. Mhm. Und da es in Hamburg nicht so gut läuft, geht sie jetzt einen Schritt weiter mit dem Ticket nach St. Petersburg im Gepäck, wo sie weiß, okay, meine nächste Station habe ich schon sicher. Und mit der Enttäuschung vom Hamburger Publikum macht sie jetzt ihren Abschied zum Eklat. Sie hält eine Abschiedsrede an diesem letzten Abend, in der sie das Publikum beleidigt. Und ich lese mal einen kurzen Teil daraus vor, dann wird schon klar, warum das nicht so gut ankam beim Publikum. Sie sagt, hier hält mich wenig Gunst und kein Verdienst zurück. Darum gönnet wenigstens euch und mir dieses Glück, dass ihr uns nicht mehr seht. Und dann sagt sie weiter, denn von der Schauspielkunst habt ihr sehr wenig Licht, weil es euch an Zärtlichkeit, Natur und Kunst gebricht. Ja, sie wird auch nicht mehr nach Hamburg zurückkommen. Und sie hätte wohl auch keine Spielerlaubnis mehr bekommen in Hamburg.
Ja.
Aber in St. Petersburg bleibt sie auch nicht lange, weil die Zarin kurz darauf stirbt. Also sie ist nicht mal ein Jahr da, die Zarin stirbt. Und in der Nachfolge wird nicht viel Wert gelegt auf die Schauspieltruppe am Zarenhof. Und so macht sich der Trupp wieder auf den Weg zurück. Diesmal gehen sie nach Leipzig. Aber es läuft jetzt auch wirtschaftlich teilweise nicht mehr gut. Sie muss dann auch die Gesellschaft auflösen. Und letztendlich konnte sie mit ihrer Schauspieltruppe auch aus wirtschaftlichen Gründen auf den Hans Wurst nicht komplett verzichten.
Ja.
Und ich habe schon gesagt, das Ganze geht ein in die Theatergeschichte als der Hans-Wurst-Streit. In den so 1730er Jahren versucht nämlich eben Gottsched und eben sie, den Hans Wursten von der Bühne zu verbannen. Und der Hans-Wurst-Streit, der geht noch ein Stück weiter, nämlich ist es so, kennst du den Josef von Sonnenfels?
Nein.
Der Josef von Sonnenfels war einer der wichtigsten Berater von Maria Theresia und er will genauso wie sie den Hans Wurst von der Bühne bekommen. Also es soll zu einer Theaterreform kommen und die wollen eben auch das Theater eben auch zu einer bürgerlichen Kunst machen. Wir sind eben mitten in der Aufklärung. Maria Theresia und auch Josef II. Sind eben so klassische aufklärerische Monarchen. Monarchinnen und die setzen eben ganz auf dieses auf die Aufklärung und wollen eben das bürgerliche Theater durchsetzen. Und sie macht es, indem sie, Maria Theresia führt ein 1752 ein sogenanntes Extemporierverbot. Ich will deine Lateinkenntnisse nicht überstrapazieren, Richard. Aber Extempore heißt sogleich und es heißt eben aus dem Stegreif. Und Stegreif ist übrigens eine alte Bezeichnung für den Steigbügel eines Reiters.
Ah,
Jedenfalls, Extemporierverbot heißt, die wollen das Stegreiftheater verbieten oder sie verbieten das Stegreiftheater. Es ist jetzt aber auch insgesamt so im späteren 18. Jahrhundert, kommt der Hans Wurst auch so ein bisschen aus der Mode und wird vor allen Dingen dann im Puppentheater eingesetzt, wo so komische Figuren wie der Kasperl stattfinden. Und der Kasperl geht eben auf den Hans Wurst zurück. Und der Kasperl ist letztendlich quasi der Hans Wurst des Wandertheaters und der kommt eben ins Figurentheater.
Verstehe.
Also unter Maria Theresia wurde jetzt eine eigene Zensurbehörde eingesetzt und diese Theaterzensoren, die haben alle Stücke, die auf die Bühne kamen, vorher gelesen und zensiert. Und das wird dann später auch nochmal verschärft. Also später werden dann auch Stegreifkomödien und auch diese Hans-Wurst-Spiele überhaupt verboten. Aber der Clou war, dass jetzt alle Texte vorgelegt werden mussten und eben kein Stegreiftheater mehr erlaubt war. Das bedeutete eben, dass diese ganzen Unflätigkeiten und Derbheiten des Hans Wursten halt rausgestrichen wurden. Und dadurch war das quasi ein faktisches Verbot des Hans Wursten.
Mhm.
Und das ist auch übrigens die Zeit, wo dann die Theaterpolizei beginnt. Also es ist dann auch immer ein Polizist bei den Aufführungen dabei. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast oder gesehen hast. Es ist nämlich heute noch so, wenn du mal wieder ins Burgtheater gehst, musst du gucken, da sitzt immer ein Polizist im Publikum.
Verstehe.
Und ja, in den letzten Jahren ist die Neuberin dann als Schauspielerin durch die Lande gereist. 1753 wird sie dann auch nach Wien eingeladen. Wie gesagt, Maria Theresia will ja auch das Theater verändern und lädt eben dann die Neuberin auch nach Wien ein. Weil man muss sagen, dass im Norden der Hans Wurst schon ausgedient hatte. Da war er nicht mehr so populär. Im Süden war er immer noch der Star im Theater. Da hält er sich länger. Und in Wien ist er ja quasi auch erfunden worden. Also da hat er sich eben länger gehalten. Und sie holte die Neuberin übrigens nach Wien zur Stadtschaubühne am Kärntnertor, also am Kärntnertortheater. Wo dann auch ein Stück von ihr aufgeführt wird, das Lustspiel Das Schäferfest. Und so als letzte Genugtuung quasi ihrer Schauspielkarriere, der Müller, den ich vorhin genannt habe, der berühmte Hans Wurst, der war inzwischen Teil des Ensembles des Kärntner Tortheaters. Und der steht bei diesem Stück sozusagen nur in der zweiten Reihe, weil es in dem Stück von der Neuberin natürlich der Hans Wurst nicht in die vorderste Front schafft.
Mhm.
Insgesamt muss man sagen, dass also diese Bewegung, die da jetzt kommt, das wird auch häufig so als Nationaltheater bezeichnet. Die haben eben jetzt feste Schauspieler, Ensembles und dadurch verlieren die Wanderbühnen allmählich an Bedeutung. Und in Wien kann man das sehr gut sehen. Ich habe schon gesagt, dass Maria Theresia und auch Josef II. Dann eben versuchen, auch das Theater eben zu einer bürgerlichen Institution zu machen. Und was sie machen, ist zum Beispiel dieses Kärntnertortheater. Das kaufen sie dann, also das gehört dann zum Hof ab 1761, damit haben sie eben auch nochmal so den Daumen auf dieser Institution. Und 1776, also kurze Zeit später, wird dann das Burgtheater eröffnet als deutsches Nationaltheater unter Joseph II. In Abgrenzung eben zu diesem Kärntner Tortheater. Ja, und bei der Neuwirrin ist es jetzt so, die während des Siebenjährigen Krieges ist sie dann aus Dresden ins benachbarte Laubegast geflüchtet, 1760. Und dort stirbt sie dann im November, am 29. November und gerät erstmal ein bisschen in Vergessenheit. Allerdings, sie war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Theatergeschichte und hat sozusagen mit dazu beigetragen, dass der Berufsstand der Schauspieler und Schauspielerin mehr Anerkennung erfahren hat. Und das Tragische ist, sie hat mehr oder weniger das, was danach kam, vorbereitet. Also in einer Biografie, die ich über sie gelesen habe, war der schöne Satz gestanden, sie hat die Tür aufgemacht, aber durchgegangen sind dann andere, nämlich die Generation nach ihr.
Ja, so ist es ja leider oft.
Ja, das stimmt.
Also die ganz vorne in der Avantgarde sind, die gehen dann oft drauf, aber eröffnen quasi Tür und Tor für die, die danach kommen. Das war ein bisschen dieses Standing on the shoulders of giants.
Ja, genau. Und weil eben genau die Generation, wie die dann eben danach kommt, die dann auch die Stücke schreibt, wie Goethe, Schiller und so, die haben ihr eben auch noch gefehlt, weil eben auch noch das Publikum gefehlt hat für diese Art von Theater.
Ja.
Das eben erst dann später kommt. Und wir haben das, glaube ich, auch schon öfter besprochen. So, die Französische Revolution ist ja dann quasi auch sehr der Knackpunkt, wo dann eben das Bürgertum eben auch immer wichtiger und immer prägender wird. Und das ist, da auch spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Ja, und heute gibt es einiges, was so an sie erinnert. Es gibt ein Neuwirrin-Museum in Reichenbach, wo sie geboren ist. Es gibt einige Gedenktafeln, es gibt auch einen Theaterpreis, der nach ihr benannt ist. Und was ich noch interessant fand, es gibt nur ein einziges Bild von ihr, das als authentisch und zeitgenössisch gilt. Alle anderen sind erst Jahre nach ihrem Tod entstanden. Und dieses Bild, das so eben dieses authentische und zeitgenössische Bild, das ist erst 2008 identifiziert worden als Bild von der Neuwirrin.
Ah, das ist ja cool. Wie ist das vonstatten gegangen?
Das wurde.
Weißt du da mehr drüber, oder?
Ich habe nur kurz nachgelesen. Es war so, das ist wohl während ihrer Zeit in Braunschweig entstanden. Und es war so, dass da eine Verschalung drüber war, um das vor dem Zweiten Weltkrieg zu schützen, dieses Bild. Und nachdem diese Verschalung, ich glaube, die ist einige Jahre vorher, ist diese Verschalung runtergenommen worden, dass dieses Gemälde entdeckt worden. Aber man hat immer noch nicht gecheckt, dass es die Neuwirrin ist. Und einige Jahre später hat man dann gemerkt, das muss die Neuwirrin sein.
Cool.
Ja, Richard, und das war meine Geschichte über eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit, eine wichtige Theaterreformerin, die den Hans Wurst von der Bühne verbannt hat.
Großartig. So viele neue Dinge. Ich meine, Hans Wurst natürlich kennt man als Begriff, ja. Kann sich natürlich nicht wahnsinnig viel vorstellen, außer dass man davon ausgeht, dass es was ist, was jetzt nicht so angesehen war, nachdem das ja auch eher heutzutage noch ein despektierlicher Begriff ist. Diese Hanswurst.
Ja. Ja.
Aber sehr spannend. Mir war nicht bewusst, dass das wirklich so zurückgeht auf so eine Figur und dann auch auf einen tatsächlichen Streit, der sich um diese Figur so entwickelt hat. Und im Zuge dessen natürlich auch dann der Person, der wir zu verdanken haben, dass es hier Umwälzen gegeben hat, trotzdem zu Lebzeiten nicht so viel Ehre gebracht hat, wie sie eigentlich bringen hätte sollen.
Ja, absolut. Wie so oft.
Also eine klassische Geschichte aus der Geschichte, wo sich quasi der Wert und der Einfluss erst ergibt in der Nacherzählung.
Ja, ja, genau. Und was ich, glaube ich, vorher vergessen habe, was schon noch ein wichtiger Punkt ist, die Bedeutung des Theaters ergibt sich ja auch daraus, weil man sich auch vorstellen muss, dass die Leute damals ja auch weniger Möglichkeiten hatten der Zerstreuung. Also die hatten keinen Fernseher, die hatten eben kein Netflix und sie hatten eben, also auch Musik oder so, wenn man sich vorstellt, man musste sich Live-Musik anhören. Es gab nichts aus der Konserve. Das heißt,
man musste sich Live-Musik anhören.
Nee, es gab sozusagen keine andere Möglichkeit. Es gab auch zum Beispiel zu lesen oder so. Es war so, wenn es dunkel war, es gab kein elektrisches Licht, das noch verbreitet war. Das heißt, man hat sich per Kerzenschein irgendwo hingesetzt. Aber Bücher, glaube ich, waren jetzt auch zumindest so in bäuerlichen Verhältnissen wahrscheinlich auch nicht so üblich, dass die da eine ganze Bibliothek hatten, naja, wo man sich dann so ständig unterhalten konnte. Sondern das heißt, man hatte einfach auch wenige Möglichkeiten der Zerstreuung. Und da waren diese Theater natürlich wahnsinnig wichtig.
Und außerdem lesen, wann hast du denn gelesen als Bauer zum Beispiel?
Ja.
Das hast du höchstens am Abend machen können und dann hast du kein Licht mehr gehabt.
Genau.
Hast du natürlich dein Kienspan oder deine Kerzen oder was, hast du nicht die ganze Nacht anlassen können. Verschwendung.
Ja. Wenn man dann schon mal ins Theater geht, dann will man auch Spektakel sehen. Also da soll es dann nicht irgendwie das langweilige französische Drama in Versmaß sein, wo man dann da sitzt 2 Stunden lang und nicht reden darf.
Ja, fad ist da daheim auch. Du musst nicht genau ins Theater gehen dafür. Also wenn du daheim sitzt und in deinem Bett legst und denkst, ah, wie schön wäre das, wenn ihr Licht hätte, dass ihr irgendwie Dinge machen könnt, aber jetzt muss ich halt schlafen.
Genau.
Zumindest dann viel geschlafen und vielleicht Mitternacht aufgewacht, 2 Stunden wach gewesen und dann wieder weitergeschlafen, so wie wir es ja auch schon mal besprochen haben.
Genau.
Aber ja, sehr gut. Das ist ja auch immer was mich beschäftigt. Es ist tatsächlich was mich hin und wieder mir jetzt nicht schlaflose Nächte bereitet, aber diese Vorstellung, dass es sein hat können zu jener Zeit, dass du bei einer Veranstaltung warst, wo du eben Live-Musik gehört hast und du hörst dort ein Musikstück. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du dieses Musikstück dein Leben lang nie wieder hören wirst.
Ja.
Ja. Also außer es ist jetzt irgendwie was, so eine Volksweise oder solche Dinge, die einfach immer wiederholt worden sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Aufführung von einem Werk von irgendeinem Komponisten warst und es ist halt nie wieder irgendwo gespielt worden und stell dir vor, du hörst es und es ist das Beste, was du jemals in deinem ganzen Leben gehört hast und du wirst es einfach nie wieder hören.
Das ist gar nicht garantiert vorgekommen, oder? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass man die Stücke dann zu oft gehört hat.
Na, eh nicht. Und stell dir vor, wie das heutzutage, du hörst was und das ist wirklich die beste Sache, die du jemals gehört hast und ja, das war's. Alles, was dir bleibt, ist die Erinnerung.
Ja. Aber das ist ja auch so eine interessante Diskussion, die auch immer stattfindet, so wie Dinge mehr Bedeutung haben. Also, dass diese ewige Verfügbarkeit von allem, dass du quasi jetzt einfach auf deine App, Musik-App gehst und jede Musik, die du ever gehört hast, einfach schnell finden kannst, dass du dadurch auch weniger Wertschätzung hast gegenüber den einzelnen Werken.
Das ist halt die Natur. Für so abwegig. Ich meine, die Art und Weise, wie Dinge konsumiert werden, natürlich hat sich das vor allem jetzt im 20. Jahrhundert ja extremst verändert. Ja, grundsätzlich hat Musik und musikalische Darbietung und solche Dinge natürlich für Leute einen ganz anderen Wert als früher. Heutzutage ist es so, viele Leute freuen sich drüber, wenn sie nicht beschallt werden.
Ja.
Also da wünschen sich Leute ja zum Beispiel beim Einkaufen, also musikfreie Zone, dass sie nicht mit Music die ganze Zeit zugedröhnt werden oder wenn sie im Lift stehen und all diese Geschichten. Es geht eben schon so in diese Richtung und natürlich damit einhergeht diese Verfügbarkeit, die wir natürlich aus unserer Warte jetzt so sagen können, das ist alles verliert seinen Wert, weil wir immer darauf zugreifen können. Gibt genug Leute, die nicht ständig darauf zugreifen können und die sich freuen würden, wenn es so wäre. Grundsätzlich glaube ich, ist es halt so, dass the grass is always greener on the other side. Ja, egal wie sie ist, es ist immer irgendwie nicht so, wie man es eigentlich haben will.
Ja, das stimmt. Ich denke, das ist wichtig, um diese Geschichte auch nochmal also anders zu verstehen, wenn man sich nochmal in diese Art der Medienkonsum auch nochmal vergegenwärtigt. Dass du eben nicht in der Welt bist, wo du die ganze Zeit mit Medien beschallt wirst, sondern wo du in der Welt lebst, wo das einfach die Ausnahme ist und nicht die Regel.
Daniel,
ja.
Eine sehr schöne Geschichte. War das ein Hinweis oder bist du da selber drauf gekommen?
Ich muss sagen, diese Geschichte liegt schon länger bei mir. Sie ist ein Hinweis einer Person, die du auch kennst.
Es ist ein Hinweis deiner Partnerin.
Ja, richtig.
Ja, verstehe. Es bleibt quasi in der Familie.
Ja, richtig.
Sehr gut. Großartig. Ja, schöner Hinweis. Sie ist ja wahrscheinlich auch nicht böse, dass du 5 Jahre zugewartet hast, bis du dich dieser Sache tatsächlich annimmst.
Nee, das Lustige ist, sie hat ja Theatergeschichte auch studiert und hat mir deshalb gesagt, ich soll diese Geschichte machen. Und ich habe sie ewig liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche noch bessere Quellen. Aber das ist ja was.
Hast du es dann ohne die besseren Quellen gemacht oder hast du die besseren Quellen gefunden?
Na, wie so immer, wie es immer ist. Man denkt sich, ich muss noch ein besseres Buch finden und natürlich gibt es immer das bessere Buch. Also, man muss einfach.
Wie viele Bücher hast du jetzt gelesen drüber? 10?
nee, 2. Also, es gibt ein paar gute Aufsätze zum Thema Hans Wurst-Jade und Hans Wurst-Streit. Und ich habe noch so eine Biografie über die Neuberin gelesen.
Ist wahrscheinlich schwer, auch so die initiale Suche so auf Google nach Hans Wurst, oder?
Nee, das geht ganz gut. Du musst mal Hans Wurst Jahre oder so, da kommt man ganz gut weit.
Ah ja, okay. Muss man halt wissen, wie man Google verwendet, gell?
Na, allein schon das Wort Hans Wurst Jahre ist auch schon genial.
Hans Wurst Jahre ist gut. Ich muss sagen, mir hat diese ganze Folge jetzt auch ein bisschen Hunger gemacht, weil du die ganze Zeit von Wurst gesprochen hast.
Oje, oje.
Oje. Deine Scherze waren schon mal besser, Richard.
Ja, aber gut.
Also wenn das die Basis ist für die nächsten Gag-Folgen, dann sehe ich schwarz.
Du meinst für die nächsten GAG-Folgen oder GADG-Folgen?
GAG, naja, das Kürzel werden wir schon GAG machen, oder?
Das stimmt, ja. Aber man kann ja trotzdem GADG sagen.
Natürlich, du kannst alles Mögliche sagen dazu, wenn du magst. Es steht dir frei. Gut, Daniel, ich danke dir für diese schöne Geschichte und wieder mal ein Teil unseres Flickenteppichs, ja, der hier befüllt worden ist. Ich werde nie wieder an Hans Wurst denken können, ohne an diese ganze Geschichte denken zu müssen.
Sehr gut. Weil
jedes Mal, wenn ich höre, dass jemand anderen als einen Hans Wurst bezeichnet.
Dann sagst du, kennst du schon den Hans Wurst Schreit?
So wie ich es immer mache. Leute zu langweilen mit meinen Geschichten. So. Ja, entschuldige, Richard, wir müssen jetzt aber hier unser Meeting weitermachen. Und ich so, na, Moment. Ja. Na gut, Daniel, großartige Geschichte. Hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum zweiten Teil dieses Podcasts, der gleich ist wie immer, ja, fast wie immer, mit Sehr neuen gut. E-Mail-Adressen und so Geschichten. Schauen wir mal, wie ich es hinkriege. Gut, man kann uns Feedback geben, was ihr ja in den letzten Wochen schon viel gemacht habt. Das kann man auch weiterhin auch unter neuem Namen machen. Wer uns Feedback per E-Mail schicken will, kann es machen über die E-Mail-Adresse feedback@geschichte.fm. Man kann uns auch Direktmails schreiben, wenn man uns Hinweise schicken will, weil die sollen ja nie an dieselbe Person gehen, damit der eine nie weiß, was der andere eventuell mal machen wird. Und da sind die Adressen Richard oder Daniel@geschichte.fm. Wer Feedback direkt auf unserer Website geben will, die heißt jetzt geschichte.fm. Und wer uns auf Twitter Feedback geben will, da ist unser Accountname geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass, Daniel Mestzner, das hat sich nicht verändert. Auf Facebook sind wir auch zu finden, auch unter dem schönen Namen geschichte.fm oder wenn man nach Geschichten aus der Geschichte sucht. Und auf Spotify sind wir jetzt auch unter Geschichten aus der Geschichte zu finden. Wer uns dort hört, kann uns dort auch folgen. Das freut uns immer, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören wollen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., unsere Sichtbarkeit erhöhen, was jetzt wahrscheinlich nicht ganz falsch ist, nachdem wir einen neuen Namen haben, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun, da heißen wir jetzt Geschichten aus der Geschichte und kann dort Reviews schreiben oder einfach grundsätzlich überall, wo es Podcasts gibt.
Sehr gut, Richard. Das war jetzt kein einziger Versprecher dabei. Du hast nie den alten Namen genannt, sondern hast dich sehr gut...
Im Gegensatz zu den letzten 260 Folgen habe ich es nicht so auf Autopilot machen können. Habe ich nachdenken müssen.
Sehr schön. Ja, und ihr könnt uns auch weiterhin unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei David, Sebastian, Thomas, Martin, Jürgen, Tim, Thomas, Gerard, Felix, Lukas, Lars, Domagio, Simon, Holger, Bettina, Lydia, Martin, Mitra, Stefan, Björn, Peter, Julia, Katrin, Patrick, Ethel, Fabian, Ive, Laurin, Nikolas, Sebastian, Lukas, Bettina, Friederike, Emil, Bernhard, René, Tina, Anja, Martin und Ralf. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, dann würde ich sagen.
Beenden wir diese Folge einfach so, wie wir die letzten 270 Folgen beendet haben.
Es muss ja auch gewisse Kontinuitäten geben, es darf sich ja nicht alles ändern. Ne?
Ja, natürlich. Richtig. Und geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Ja, und das war das Ende vom Hans Wursten. Und so wurde der dann eben von der Bühne
vertrieben. Stopp, hör auf! Bin schon wieder da.